ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Von wegen, das weibliche Herz ist ein kleines Männerherz. Wir gucken heute auf die Unterschiede. Ganz herzlich willkommen bei uns in SWR 1 Leute, Professorin Sandra Eifert. Schönen guten Morgen.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir uns auch. Sie sind Herzchirurgin, haben in der Transplantationsmedizin vielen Menschen das Leben gerettet, leiten eine der größten europäischen Frauenherzsprechstunden. Darüber bin ich erstmal gestolpert. Dachte so, Frauenherzsprechstunde kennen die wenigsten von uns. Warum ist denn das wichtig?
Das ist deshalb so wichtig. Bei den Frauen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursache Nummer eins. Das bedeutet also, man muss sie genauer in den Blick nehmen. Wir sind ja als Frauen 4 Jahre sehr gut durch die weiblichen Geschlechtshormone geschützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn diese im Spiegel absinken, also mit der Menopause und nach der Menopause, dann entwickeln sich bestimmte Risikofaktoren und wir können auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln. Meistens 10 Jahre später als die Männer.
Ja, weil sie denken immer, Herz-Kreislauf betrifft eigentlich die Männer, aber ist da doch wahrscheinlich auch Todesursache Nummer eins, oder nicht?
Inzwischen ja. Also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ist es so, in unserem Land zumindest und vor allem auch in der westlichen Welt tendenziell generell. Es ist einfach so, dass wir Frauen etwas andere Symptome haben können, dass wir andere Risikofaktoren haben können als die Männer. Und das führt schon mal dazu, dass wir unter Umständen später eine Herzdiagnostik bekommen.
Okay, also das heißt, dieses beim Herzinfarkt, Schmerz in der im linken Arm heißt es ja immer so ein Kribbeln und so weiter, das wäre bei uns Frauen nicht?
Also es kann natürlich möglich sein, dass eine Frau auch diese typischen Beschwerden hat, eben ausgehend von entweder der linken Brusthälfte oder hinterm Brustbein mit Ausstrahlung zum Arm. Häufig ist es aber bei den Frauen etwas unspezifischer. Die haben Übelkeit, die haben Erbrechen, die fühlen sich nicht mehr so wohl, sie sind schneller abgeschlagen und schneller müde. Und dann wird es natürlich aufs Alter geschoben oder auf die fehlenden Hormone und so weiter. Es ist aber nicht ganz so klar wie bei den Männern. Und dafür gibt es wahrscheinlich auch einen gravierenden Grund, der einfach darin begründet liegt, dass sich diese Herz-Kranzgefäß-Erkrankung zum Beispiel bei den Frauen etwas anders entwickelt als bei den Männern.
Nämlich wie?
Also wir haben ja prinzipiell zur Versorgung des Herzens 3 große Herzkranzgefäße. Groß bedeutet 1,5 bis 2 Millimeter im Durchmesser. Und davon gehen natürlich noch kleinere Äste ab. Bei den Männern ist es tendenziell eher an den großen Herzkranzgefäßen manifestiert und bei den Frauen eher in Richtung der kleineren Ästchen, was auch etwas schwieriger zu behandeln ist und auch schwieriger zu diagnostizieren.
Und deswegen ist Prävention natürlich auch ganz wichtig. Jetzt haben Sie auch einen Blick in die Geschichte gewagt. Da hieß es dann immer, ja, die Hysterie des Weibes. Das hatte dann auch mit dem Herz zu tun, oder wie?
Das hat bei den Frauen wahrscheinlich in ihrer Natur liegend auch etwas mit dem Herzen zu tun. Seelischer Stress wirkt sich bei Frauen viel, viel, viel stärker auf das Herz aus und kann auch Herzerkrankungen hervorrufen. Und Frauen galten vor allem in der Vergangenheit als hysterisch, wenn sie sich aufgeregt haben und vielleicht mit einem seelischen Thema nicht so gut umgegangen sind. Vielleicht tat das ihrem Herzen aber auch gut, dass sie das geäußert haben.
Also das heißt, ich sage immer so im Spaß, ja, die Frauen reden sich das von der Seele, die Männer packen das weg, kriegen irgendwann den Herzinfarkt. Ist das so? Ist da was dran?
Ein Stück weit ist das tatsächlich so. Männer reagieren auf körperliche Anstrengung viel stärker und Frauen entwickeln eher nach seelischer Anspannung und auf psychischen Stress hin mit einem Herzinfarkt.
Wobei diese weiblichen Anteile haben die Männer doch auch.
Die haben die auch und das ist natürlich in jeder Person auch etwas unterschiedlich verteilt. Sie haben vollkommen recht und es gibt ja auch Männer, die sanft reagieren und die dann auch bezüglich Erkrankungen eher eine weibliche Ausdrucksform haben. Ja, da gibt es ja ein großes Spielraum.
Dass sich Frauen und Männer unterscheiden, wenn es beispielsweise um die Dosierung von Medikamenten geht. Seit wann wird denn das in der Medizin berücksichtigt?
Das ist eine gute Frage. Also es ist so, dass zum Beispiel im europäischen Raum seit 2010 eine Empfehlung besteht, die Medikamente zwischen den Geschlechtern doch zu unterscheiden und individuell anzupassen. Trotzdem passiert das ja im Einzelfall noch wenig. Sie müssen sich vorstellen, bei den meisten Medikamenten gibt es eine Standarddosis und die kriegen alle.
So, egal welches Gewicht.
Egal welches Gewicht, genau. Ja. Und so weiter. Wir sind ja körperlich als Frauen ein bisschen kleiner als die Männer im europäischen Schnitt vor allem. Und dadurch ist es natürlich schon so, dass wir da mit der höheren Dosis zum Teil ein Problem haben und damit auch mehr Nebenwirkungen. Wir haben auch mehr Wirkung. Es ist so, dass auch der Stoffwechsel bei Männern und Frauen diesbezüglich etwas anders funktioniert. Also wir haben ja eine andere Körperzusammensetzung, wir haben mehr Wasser und mehr Fett. Die Männer haben ja durch das Testosteron sehr viel mehr Muskeln. Und damit wird das alleine anders aufgenommen, anders verstoffwechselt, vielleicht auch länger gelagert. Und das führt effektiv dazu, dass die Dosis, die am Ende wirklich wirkt, dass die vielleicht viel stärker ist und damit auch Probleme bereitet.
Wie gehen Sie denn als Medizinerin damit um? Also dann Frauen per se die Hälfte zu verschreiben, bringt es wahrscheinlich auch nicht.
Man muss das wirklich versuchen, individuell anzupassen. Erstens steckt man ja in einem gewissen Dilemma. Es gibt ja eine Dosis, die mir an sich vorgegeben ist als Ärztin. Ja. So, und wenn ich die unterschreite, handle ich bedingt korrekt. Aber wenn die Patientin natürlich angibt, vor allem Frauen sind das ja im Fall dessen, dass sie viele Beschwerden angeben, ja, und dass sie sagen, Mensch, ich habe die und die und die Probleme damit, dann kann das durchaus an der zu hohen Dosis liegen.
Also das ist ein wichtiger Punkt, den jeder für sich dann vielleicht auch berücksichtigen sollte.
Genau.
Jetzt gibt es wahrscheinlich auch Forschung dazu, welche Erkrankungen eher Frauen und welche eher Männer treffen. Wie sieht das da aus?
Das ist ganz interessant. Also es gibt Erkrankungen, die einen ganz klaren geschlechtsspezifischen Effekt zeigen. Das betrifft Infektionskrankheiten, das betrifft unsere körpereigene Abwehr. Da haben wir Frauen einen ganz klaren biologischen Vorteil durch unser doppeltes weibliches Geschlechtschromosom, das X-Chromosom. Wir haben das ja doppelt, Männer haben das nur einfach. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische und psychiatrische Erkrankungen, Depression ist ja so ein Thema.
Betrifft dann Frauen eher als Männer?
Anders. Bei den Männern äußert sich das häufig aggressiv. Die Frauen sind lethargisch, antriebsgemindert. Männer können das auch haben. Sie äußern das aber häufig eher darin, dass sie eben aggressiv reagieren.
Wobei ja. Es gibt ja auch Frauen mit mehr Testosteron, die werden dann wahrscheinlich auch aggressiver, oder?
Möglicherweise ja. Ja, sie untersuchen ja, oder man untersucht in der Medizin ja selten die Hormonspiegel der Patienten mit bestimmten Erkrankungen. Osteoporose ist ein ganz klassisches Thema, das immer gerne den Frauen zugeordnet wird. Dabei ist das Auftreten bei den Männern gar nicht so selten.
Ist die Knochendichte, ne?
Ist die Knochendichte, die vermindert ist. Bei den Frauen passiert das auch nach den Wechseljahren, wenn das Östrogen vor allem absinkt und die Knochendichte nachlässt. Das können aber auch Männer haben.
Nähern wir uns denn, höre ich das gerade so ein bisschen daraus, je älter wir werden, nähern sich da die Körper eher aneinander an?
Ein Stück weit ist das sicherlich so, weil ja die Geschlechtshormone, auch beim Mann, meine Herren, die zuhören, es tut mir sehr leid, die lassen natürlich auch im Laufe des Lebens im Spiegel nach.
Es gibt doch noch Gerechtigkeit.
Ja und nein. Aber die haben natürlich nicht diese großen Schwankungen, die wir mit dem Zyklus ständig haben. Dadurch verändert sich ja auch ganz viel, auch übrigens bei den Medikamenten. Aber der Spiegel bei den Männern nimmt dann auch ab. Und natürlich haben Sie recht, ein Stück weit nähern wir uns an. Wir haben aber einen klaren biologischen Vorteil. Das ist das doppelte X-Chromosom als Frau. Das führt auch dazu, dass wir länger leben dürfen.
Hier kommen schon die Fragen rein von den S1-Hörerinnen und Hörern aus Esslingen, schreibt zum Beispiel Petra Schrauf zum Thema Vorsorge Herzkranzgefäße. Gibt es denn da eine Vorsorge betreffend und wird die von der Krankenkasse bezahlt?
Also grundsätzlich werden alle Untersuchungen, die das Herz betreffen, im Prinzip bezahlt. Wichtig ist für die Frauen, um genau zu untersuchen, ob da eine Erkrankung vorliegt, eine sogenannte funktionelle Untersuchung. Das bedeutet eine Untersuchung unter körperlicher Anstrengung, zum Beispiel
Fahrradergometer
auf dem Laufband oder auch medikamentöse Stressbelastung. Das können wir auch machen beim Ultraschall. Das ist ganz wichtig. Das ist der entscheidende Unterschied in der Untersuchung des Herzens.
Warum denn?
Weil wir in Ruhe bei den Frauen eben diese feinen Veränderungen nicht so ohne weiteres sehen können. Bei den Männern sieht man tendenziell eher schon beim Ruhe-EKG zum Beispiel, dass da eine Minderdurchblutung vorliegen kann. Bei den Frauen unter Umständen eben nicht. Und deswegen ist eine Belastungsuntersuchung notwendig.
Okay, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, das als Patientin dann auch wirklich anzumerken.
Zum Beispiel. Ja, wichtig ist auch, dass Patientinnen sich ihre Symptome genau überlegen und auch wirklich alles zur Sprache bringen, wenn sie dann beim Arzt, bei der Ärztin sind.
Wenn Sie die Sprache gerade ansprechen, wie ist denn die Kommunikation? Die unterscheidet sich bei Frauen und Männern doch wahrscheinlich auch.
Absolut, wir kennen das aus dem normalen Leben, welche Missverständnisse da aufkommen. Und genauso ist das natürlich im medizinischen Kontext. Also Männer sind da sehr zielorientiert, auch in der Kommunikation, und können klar sagen, wann Beschwerden begonnen haben. Bei den Frauen ist es eher so, dass sie manchmal die soziale Situation schildern und es bedarf mehr Aufmerksamkeit seitens des Arztes, der Ärztin, dann auch auf den Punkt zu kommen.
Da können wir uns von den Jungs was abgucken.
Ein bisschen schon, und vor allem ist wirklich wichtig, dass die Patientinnen sagen, natürlich auch die männlichen Patienten, was das Problem ist und wann das auftritt, auch wenn das gar nicht so wichtig erscheint.
Haben Sie ein Beispiel?
Naja, zum Beispiel dieses Thema Übelkeit, ja, beim der Minderdurchblutung des Herzens bei der Frau, solche Dinge.
Weil man erstmal gar nicht drauf kommt, man
genau.
denkt, ich könnte was Falsches
Natürlich.
Gegessen haben und deswegen ist mir schlecht.
Das ist ja auch sehr wahrscheinlich. Aber wenn die Beschwerden immer wieder auftreten, wenn sie sich sogar verstärken, darf man dann auch mal an das Herz denken.
Ja, jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch Herzsprechstunde, was sehr zu empfehlen ist, denn da ist so viel Aufklärung drin, dass jeder von uns ungelöste Konflikte in sich trägt. Wie werden die denn gespeichert?
Jede Zelle hat eine Erinnerung, ja. Es ist schon so, dass je nach Thema ja bestimmte Erfahrungen, auch bestimmte Energien im Körper gespeichert werden. Und das Leben ist ja nicht nur rosa und schön, sondern jeder von uns hat Phasen, die laufen nicht gut, die sind schwierig. Corona war ja praktisch gesellschaftlich eine schwierige Phase.
Total.
Vor allem aber auch für das Individuum. Und das kann sich natürlich auch mal aufs Herz legen. Bei den Frauen mehr als bei den Männern. Also aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich hat die Natur uns das so mitgegeben, haben wir viel feinere Antennen und wir nehmen uns viel mehr zu Herzen.
Das ist also nichts Esoterisches,
Nein.
sondern das ist dann wirklich auch wissenschaftlich erforscht.
Das ist wissenschaftlich erforscht. Deswegen haben viel mehr Frauen auch dieses Syndrom des gebrochenen Herzens, wie es so schön heißt. Das folgt ja zum Beispiel auf schwierige Situationen wie verlassen werden, den Tod eines geliebten Angehörigen und wirklich schwierige Situationen, aber auch Mobbing und solche Dinge am Arbeitsplatz können das auslösen. Das betrifft 95% Frauen und 90% davon sind auch nach der Menopause. Also es scheint auch einen hormonellen Zusammenhang dazu geben.
Wie lässt sich damit dann umgehen, wenn jemand genau davon betroffen ist? Gibt es da auch eine gute Nachricht?
Die gute Nachricht ist, dass man das sehr gut behandeln kann. Die Patientinnen haben Beschwerden wie bei einem Herzinfarkt. Bis vor kurzem war der Herzkatheter die Standarduntersuchung. Inzwischen wurde das durchs CT eher abgelöst. Und da zeigen sich unauffällige Herzkranzgefäße. Also die haben keine Verkalkung, keine Verengung. Und es zeigt sich allerdings bei der Form der linken Herzkammer eine ganz spezifische Konfiguration. Die ist wie ein Ballon so aufgepustet und bewegt sich sehr schlecht, wie bei einer Herzschwäche. Man kann da mit üblichen Medikamenten, die wir an der Stelle einsetzen, nutzen gegen Herzschwäche. Wichtig ist aber auch, dass man weiß, das kommt durch eine Übererregung von bestimmten Rezeptoren, also besonders stressige Personen, die sich leicht aufregen lassen, neigen eher dazu. Das heißt, man muss sie beruhigen, man muss den Sympathikus, also diesen einen Teil des Nervensystems, so beeinflussen, dass das sich beruhigt.
Ist das dann vollständig wieder heilbar im Vergleich zu anderen Herzerkrankungen?
Das ist vollständig heilbar heutzutage. Und es wird auch sehr viel Acht darauf gegeben, ob nicht so eine Erkrankung dahinter steckt. Trotzdem ist das Risiko im Laufe des Lebens, dann einen Herzinfarkt zu erleiden, etwas erhöht im Vergleich zur Normalbevölkerung.
Was wissen wir denn über unser Herz und Risikofaktoren, wollen wir gerade mal ansprechen. Denn da gibt es wahrscheinlich ganz unterschiedliche auf Männer und Frauen bezogen.
Ja und nein. Also es gibt die klassischen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Fettstoffwechselstörungen und Rauchen. Die gelten für Männer und Frauen. Sie gelten allerdings zu unterschiedlichem Ausmaß und sind unterschiedlich schwer für die Entwicklung von Herz- und Gefäßerkrankungen.
Können wir es noch ein bisschen aufdröseln?
Mhm. Bei den Frauen steht da im Vordergrund inzwischen der Bluthochdruck und die Zuckerkrankheit. Und bei den Männern ist es auch inzwischen der Bluthochdruck und das Rauchen nach wie vor sehr stark. Mhm. Bei den Frauen kommt noch hinzu die Schwangerschaftskomplikationen, also Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit während der Schwangerschaft bis hin zur Schwangerschaftsvergiftung, der Gestose. Wenn so etwas vorliegt, haben die Patientinnen ein etwas erhöhtes Risiko im Laufe des Lebens, also einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall zu erleiden.
Ja.
Dann gibt es noch rheumatische und Autoimmunerkrankungen. Die gelten grundsätzlich auch für Männer und Frauen. Allerdings haben Frauen häufiger Autoimmunerkrankungen. Und dann verdoppelt sich auch im Laufe des Lebens das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.
Wie sieht denn da eine gute Prävention aus?
Eine gute Prävention sieht so aus, dass man zum einen sich wahnsinnig viel bewegt. Also die körperliche Aktivität ist in allen großen Studien, man glaubt das kaum, in allen großen Studien sämtlichen Medikamenten überlegen. Ja? Gesunde Ernährung. Für Herz und Gefäße ist das die mediterrane Ernährungsform.
Viel Olivenöl.
Genau, viel Olivenöl, viel Nüsse.
Knoblauch.
Knoblauch, wenig Fleisch. Wenig rotes Fleisch, ja.
Bewegung hatten Sie jetzt gerade angesprochen. Da gibt es ja immer so Vorschläge, 10.000 Schritte am Tag. Ist das so das, was hilft?
Also inzwischen geht man sogar ein Stückchen runter. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt eine Bewegung circa 5x30 Minuten pro Woche.
Das ist ja machbar.
Das ist eigentlich machbar.
Jetzt habe ich gelesen, Liegestütze seien so gut fürs Herz. Wissen Sie was darüber?
Es ist schon so, dass man ja die Muskeln damit sehr gut aktivieren kann und auch das Herz ist ein Muskel und will trainiert werden. Das fällt uns Frauen nicht ganz so leicht.
Ja, aber immer so in so eine einmal am Tag mindestens in eine ordentliche Anstrengung gehen. Einfach mal 100 Meter Sprint oder sowas einlegen oder wenn es im Gebäude Treppen rauf sprinten und wieder runter.
Zum Beispiel Treppen gehen. Mhm. Ja, also Sie haben vollkommen recht. Das Cardiotraining ist ganz wichtig. Ausdauer ist auch wichtig, aber für uns Frauen, je nachdem in welcher Lebensphase wir uns befinden, ist auch mal Muskeltraining und auch Cardiotraining angesagt.
Muskeltraining glaube ich sowieso, je älter wir werden, desto wichtiger, ne? Weil die Muskeln schneller verschwinden.
Absolut.
Also wir müssen uns da wirklich auch anpassen. Und jetzt gibt es in der Medizin immer wieder Neues, zum Beispiel die Psychokardiologie. Sie haben das, glaube ich, eben schon mal kurz angesprochen, können das neue Feld aber vielleicht nochmal so insgesamt erklären.
Ja, also wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass Stress einen großen Einfluss auf die Herzgesundheit haben kann. In der Psychokardiologie beschäftigt man sich mit diesem Bereich sehr, sehr ausführlich. Also das heißt, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Herz einerseits und Psyche und Seele auf der anderen Seite? Und das kann ja in beide Richtungen gehen. Es gibt Menschen, die haben ganz große Probleme oder große seelische Themen, die sich auf das Herz legen können und eine Herzerkrankung hervorrufen. Andersherum gibt es Patientinnen und Patienten, die haben eine Herzerkrankung und werden fast verrückt darüber, weil sie so Angst haben, weil sie vielleicht Todesangst haben.
Weil sich das dann auf die Seele schlägt.
Genau. Und damit beschäftigen sich die Kollegen der Psychokardiologie sehr, sehr, sehr ausführlich.
Dann gibt es doch sicher auch eine Forschung, was die Gene damit zu tun haben. Also welche genetische Vorbelastung ich vielleicht mitbringe beim Herzen.
Das ist natürlich noch ein ganz anderes Thema. Das ist absolut richtig. Also es gibt ja genetische Veränderungen, also vererbte Veränderungen. Mein alter Chef hat immer gesagt, sie haben sich die Eltern nicht richtig ausgesucht. Fürs Herz-Kreislauf-System ist das zum einen mal die Fettstoffwechselstörung, die sogenannte Hypercholesterinämie, wo man hohe Cholesterinwerte hat. Das ist sehr verbreitet in unseren Breitengraden. Ein anderes Beispiel ist das sogenannte Lipoprotein A, ein Transporteiweiß im Fettstoffwechsel. Das hat auch eine sehr hohe Durchschlagkraft im Hinblick auf die genetische Vererbung.
Wobei, wo Sie gerade Cholesterin ansprechen, das ändert sich ja immer wieder. Früher hieß da bloß keine Eier essen, jetzt sind Eier gar nicht mehr so schlecht, also gar nicht so einfach als Patientin und Patient.
Es ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Man sollte natürlich versuchen, möglichst viel ungesättigte Fettsäuren zu sich zu nehmen und nicht diese hochverarbeiteten Fette aufzunehmen. Aber es gibt auch durchaus wissenschaftliche Arbeitsgruppen, die sagen, man muss mehr Fett essen, um das auch gut zu verarbeiten im Körper. Also das ist durchaus unterschiedlich zu betrachten. Es ist wirklich nicht einfach.
Wir wollen klären, stimmt's, dass Frauenherzen schneller als Männerherzen schlagen? Professorin Sandra Eifert, Sie können das beantworten.
Es ist tatsächlich so, dass im Durchschnitt das Frauenherz 10-mal pro Minute schneller schlägt.
Ist das krass?
Das ist wirklich krass und ist für uns mehr Arbeit. Also wir haben ja ein etwas kleineres Herz, weil wir durchschnittlich insgesamt kleiner sind und die Strukturen am Herzen sind dann auch etwas kleiner als bei den Männern. Und das führt dazu, dass unser Herz etwas schneller schlägt. Wir haben auch weniger Muskulatur, auch am Herzen. Und damit müssen wir etwas schneller schlagen sozusagen oder unser Herz zumindest, damit wir die gleiche Leistung schaffen und damit wir den Alltag so bewältigen. Außerdem ist es vielleicht unsere Natur, dass unser Sympathikus, also der Nerv, der uns antreibt, der Teil des Nervensystems, dass der einfach schneller aktiviert wird als bei den Männern.
Vielleicht fühlen wir uns deswegen manchmal so getrieben.
Möglicherweise.
Das wäre jetzt philosophisch. Wir gehen mal zu den Hörerfragen, denn Martins hat uns geschrieben und sagt, sind bei Transplantationen Frauen- und Männerherzen denn kompatibel? Das ist ja, wenn wir jetzt über Herzschläge sprechen, auch eine spannende Frage.
Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Also Deutschland ist ja Teil des Eurotransplant-Verbundes. Das ist ein Register, wo wir praktisch Organe im mitteleuropäischen Raum teilen und verteilen. Das sitzt in den Niederlanden. Und das heißt, wir in Deutschland spenden Organe und diese werden unter anderem eben in diesem Verbund mit verteilt, aber wir bekommen vor allem auch aus diesem Verbund viele Organe. So, und da ist die Empfehlung, geschlechtsspezifisch das Herz zu transplantieren. Das gilt für Herz und Lunge vor allem, weil natürlich diese Organe, wenn sie gebildet werden, wenn sie entstehen, sind die ja für die Mehrheit der Menschen für ein bestimmtes Geschlecht vorgesehen.
Allein die Größe haben wir gerade
Allein die Größe, die hormonelle Ausstattung und so weiter. Und es gibt, wenn man die Daten nach der Herztransplantation anschaut und auch bei anderen Organtransplantationen verhält sich das ähnlich so, dass eben die geschlechtsgematcht sind, also weibliches Herz in einer Frau oder männliches Herz in einem Mann, am besten langfristig überleben.
Jetzt fand ich es echt spannend, bei Ihnen zu lesen. Sie hatten einem 52-jährigen Polizisten ein Herz transplantiert. Und der sollte ein Frauenherz bekommen und hatte jetzt Sorge, ob er dann ein Schuhtick kriegt. Wie war es denn mit dem Schuhtick anschließend?
Also das ist eine wirklich witzige Geschichte. Der hat sich natürlich Gedanken gemacht. Die Patienten warten ja im Schnitt in Deutschland 4 Jahre auf ein Herz. Es sei denn, sie sind dringlich gelistet, dann geht es viel schneller. Und die machen sich in dieser Wartezeit, die Patienten, natürlich viele Gedanken. Und gerade beim Herzen, können Sie sich vorstellen, da macht man sich Gedanken, wo kommt das her? Ja. Diese Spende ist ja anonym. Ne? Und die große Frage ist ja dann manchmal, ist es ein Männer- oder ein Frauenherz?
Das kriege ich dann schon mitgeteilt.
Nein, das kriegen Sie natürlich nicht mitgeteilt. Das bleibt anonym. Das ist so. Ja, und trotzdem gibt es da natürlich Ansätze. Vielleicht hatte er auch dieser spezifische Patient, vielleicht hatte der ja auch schon immer eine weibliche Seite, die er sich vielleicht vor der Transplantation nicht getraut hat zu leben. Und es war tatsächlich so, dass er also keinen Schuhtick entwickelt hat, dass er aber eben sich gestattet hat, auch die weiblichen Aspekte, die ja auch jeder Mann in sich trägt, etwas näher in den Vordergrund zu rücken. Und das ist ja, glaube ich, bei allen großen Operationen so, dass man da viel über das Leben oder über sich nachdenkt. Die mittlere Überlebenszeit nach einer Herztransplantation in Deutschland liegt bei 10 Jahren, wobei man aber sagen muss, das ist eben Statistik. Also ich kann Ihnen sagen, der längste Patient am Herzzentrum ist jetzt 35 Jahre transplantiert. Wir hatten ja gerade einen ärztlichen Kollegen, der in München in den 80er Jahren transplantiert wurde. 41 Jahre lebt er immer noch.
Ja.
Also ich will damit sagen, wenn man sich gut an die Regeln hält, die Tabletten einnimmt, zur Vorsorge geht, dann klappt das alles wunderbar.
Wobei das Thema Herz und Seele kann man nicht getrennt voneinander besprechen. Da spielt das wahrscheinlich auch wieder mit rein.
Absolut.
Wie gehe ich damit um?
Und vielleicht nimmt man nach eben solchen großen Eingriffen viel mehr Rücksicht auf seine seelische Konstitution, ja, und beachtet sich selbst stärker. Also natürlich haben Sie vollkommen recht, Herz und Seele. Für die Frauen ist da ganz wichtig zu sagen, weniger Perfektionismus, mehr Entspannung. Das kann man im Prinzip auch für die Männer sagen, wobei die Männer eben weniger unter seelischen Aspekten bei Herzerkrankungen leiden.
Hat die Strahlung des Handys Einfluss auf das Herz? Die Frage kam rein von Matthias aus Kraichthal. Danke dafür, Professorin Sandra Eifert kann das beantworten. Da gibt es wahrscheinlich inzwischen einiges an Forschung, oder?
Da gibt es tatsächlich einiges an Forschung und ich muss den Fragenden enttäuschen. Es ist da wirklich wenig rausgekommen. Es gibt natürlich hochsensitive Patienten, die generell auf Strahlung reagieren. Für die ist das sicherlich komplett ungeeignet und die sollten das Handy dann auch nicht auf der Brust tragen. Es gilt aber nicht nur fürs Herz, sondern auch für das Brustgewebe, besonders bei den Frauen. Da kann man sich genauso fragen, weil das ja noch direkteren Kontakt hat. Da gibt es aber auch kaum Studien, die irgendetwas überhaupt hergeben.
Fürs Hirn hat man mal gedacht?
Fürs Hirn hat man auch mal gedacht, aber bestätigt hat sich das wohl nicht.
Das sind doch auch mal gute Nachrichten.
Sehr gute Nachrichten.
Wir wollen weiter gucken, was hat Einfluss auf das Herz. Jetzt hatten wir heute Morgen in der Sendung einen Beitrag, dass Milch durchaus Einfluss auf das Herz haben kann. Da aber nicht so gut. Warum?
Interessanterweise, vor allem für die Frauen, ist das so, dass bereits 300 Milliliter, wird ja in dieser Studie zitiert, pro Tag Milch einen negativen Einfluss haben kann und eine Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung begünstigt. Nun, Milch ist ja auch nicht gleich Milch. Es kommt sicherlich darauf an, von welchem Tier Sie die Milch trinken. Also meistens ist es ja Kuhmilch. Die ist insgesamt ein bisschen in Verruf geraten, weil die ganzen Hormone, die heutzutage in der Milch drin sind, ja auch viele negative Einflüsse auf die Gesundheit haben können. Es ist aber wie bei allen Dingen eine Frage der Dosis und der Mäßigung.
Jetzt hat Suse geschrieben, ich rauche nicht, ich trinke nicht, aber wegen der Einnahme von Medikamenten gegen Epilepsie möchte ich mir meine 2 Gläser Milchkaffee am Tag nicht nehmen lassen. Ist das noch drin?
Das ist sicher drin. Vielleicht kann man aber trotzdem die Menge der Milch ein bisschen reduzieren. Erstens hat ja so ein Milchkaffee heutzutage schon richtig viel Kalorien. Das sind ja alles Dinge, die haben unsere Vorfahren nie zu sich genommen und das hat ihnen auch gut getan. Also natürlich können Sie das machen, aber vielleicht achten Sie ein bisschen darauf, auch mal eine Ersatzmilch zu nehmen, eine Alternative zu nutzen.
Hafermilch und sowas sind ja im Trend.
Hafermilch, ne? Mandelmilch, ja. Was auch immer, gibt's ganz viel. Und dass sie die Menge beschränken.
Hat denn eigentlich, was ja ganz viel besprochen wird, Vitamin D Einfluss auch aufs Herz?
Absolut. Ein ausgeglichener Vitamin D-Spiegel ist ganz, ganz essentiell fürs Herz. Also wenn man einen wirklich nachgewiesenen Mangel hat, hat das Einfluss, kann eine Herzschwäche hervorrufen, kann auf die Kranzgefäße wirken. Und nicht nur fürs Herz, sondern auch für die Nerven ist Vitamin D extrem wichtig.
Jetzt sagen Sie, wer einen nachgewiesenen Mangel hat, lässt sich das denn auch ohne Untersuchung vielleicht feststellen? Also was für Symptome hat jemand, der einen Vitamin D-Mangel hat?
Das kann unterschiedlich sein. Haarausfall ist ein Thema, das ganz offensichtlich ist, die Haut tritt da in den Vordergrund. Die Knochendichte kann benachteiligt sein. Also das heißt, die Knochendichte nimmt ab, wenn wir wenig Vitamin D haben oder zu wenig vor allem. Für die Frauen ist es besonders auch wichtig, nach der Menopause und mit der Menopause.
Ja. Und jetzt altern wir nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und der Herzmuskel, wie altert der denn eigentlich?
Na, der Herzmuskel altert in verschiedener Hinsicht. Also er altert so, dass wir zum einen möglicherweise Ablagerungen haben in den Kranzgefäßen. Die kommen, weil wir zu viel Fette im Körper haben, weil der Blutdruck zu hoch sein kann, weil wir zuckerkrank sind oder weil wir geraucht haben oder eben die genannten Risikofaktoren, die vor allem für die Frauen gelten, die haben da einen Einfluss. Dann gibt es immer dieses Thema der Entzündung im Körper. Eine entzündliche Aktivität kann dazu führen, dass Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung sich entwickelt, aber eben auch andere Erkrankungen wie eine Tumorerkrankung. Da ist immer die Entzündung letztlich eine Ursache. Und mit Entzündung meine ich jetzt nicht nur Erreger, die eine Entzündung hervorrufen, sondern auch eine entzündliche Aktivität, zum Beispiel durch großen Stress.
Also auch da ist immer wieder auch richtig da, Stress reduzieren.
Genau. Dann ist es auch so, dass unsere Muskelkraft, die kann zum einen nachlassen, der Herzmuskel wird steifer. Auch beim Blutdruck ist es so, dass die sogenannte Gefäßsteifigkeit eine Rolle spielt, also die Elastizität der Gefäße nimmt ab, bei den Frauen im Alter stärker als bei den Männern.
Viele Fragen kommen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern zum Thema Herz. Danke dafür erstmal. Elisabeth schreibt uns und sagt, sind Hormone in den Wechseljahren denn zu empfehlen? Mein Arzt sagte, das würde das Risiko der Herz-Kreislauf-Erkrankung mindern. Ich bin 60, habe mich aber aufgrund des Brustkrebsrisikos dagegen entschieden. Mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Professorin Sandra Eifert, was sagen Sie?
Das ist natürlich ein komplexes Thema. Also zum einen muss man sagen, die Natur hat uns ja so angelegt, dass die Hormonproduktion ab einem gewissen Alter, meistens im Schnitt bei 45 Jahren, nachlässt. Da hat die Natur uns sozusagen eine Grenze gegeben. Man könnte einerseits sagen, wir können diese Grenze nutzen und wir akzeptieren das so. Es hängt sicher davon ab, ob Frauen Beschwerden haben in und mit der Menopause oder ob nicht. Das spricht schon mal dafür, aber es gibt natürlich auch Kontraindikationen. Wenn schon Herzerkrankungen bestehen, ist das nicht empfohlen, solche Hormone zu nehmen. Die größte Untersuchung dazu war die Women's Health Initiative aus den USA. Da hat sich allerdings gezeigt, dass für die Herzgesundheit die Hormontherapie keinen wirklichen Benefit bringt.
Aha.
Tatsächlich, ja. Weil es eben doch, also je nachdem, welche Hormone man nimmt, da hat das keinen positiven Effekt gehabt, sondern es ging sogar immer darum, gibt es mehr Herzinfarkte? Also das ist durchaus sehr zwiegespalten.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht immer wieder auch anders zu hören, dass
Absolut.
Es gerade für Herzkreislauf gut sei?
Ja, und diese Studie ist ja über 20 Jahre her. Da hat sich ja jetzt seitdem auch sehr viel getan im Bereich der Hormontherapie. Also früher nahm man ja ausschließlich Tabletten. Jetzt ist es ja so, dass viel in Salben- oder Cremeform kommt.
Jetzt sind es auch bioidentische Hormone?
Zum Teil sind es eben auch bioidentische Hormone. Also da hat sich natürlich sehr viel getan. Also ich denke, da benötigt es ein ausführliches Gespräch, vor allem mit den Frauenärzten, die sie aber auch gut über die Risiken aufklären. Und wenn natürlich Brustkrebs schon in der Familie war, sind meistens ja auch die Frauenärzte da sehr zurückhaltend.
Mhm.
Also suchen Sie das offene Gespräch dazu.
Ja. Gibt es denn Forschungsergebnisse, die sagen, ja, die Hormone sind dann gut fürs Herz?
Sagen wir mal so, es gibt Forschungsergebnisse, die sagen, sie schaden dem Herzen nicht. Natürlich würde man im initialen Gedanken denken und glauben, dass das ganz was Positives ist. Mit den bioidentischen kann es möglicherweise sogar besser werden, als mit denen, die aus Stuten, also vom Pferd sozusagen abstammen.
Also da noch weitere Forschung abwarten.
Ja, und eine Pharmakologin sagte neulich auch, ich war neulich auf einer Fortbildung, da ging es genau um dieses Thema, die sagte dann, die Hormone sind auch nicht für unseren Magen-Darm-Kanal gemacht. Also wenn sie die Passage über die Aufnahme als Tablette überhaupt kriegen oder wenn es darum geht, da sind die Hormone am Ende auch eine gewisse Belastung für die Leber.
Ja.
Ganz interessanter Aspekt. Aber es gibt natürlich viele Gründe, warum man die nehmen soll, besonders wenn man in den Wechseljahren Beschwerden hat.
Aus Sigmaringendorf schreibt uns M. Remensberger: Ich habe keine Herzschwäche, sondern ein Entspannungsproblem des Herzmuskels. Bin ich dadurch auch infarktgefährdet, nehme Beta-Blocker und Jardiansen, Diabetes-Medikament, das sich positiv auf das Herz auswirken soll?
Das ist eine ganz gute Frage, weil es vor allem auch die Frauen betrifft. Also wir haben ja einmal die Anspannungsphase des Herzens und die Entspannungsphase. Ja. Und bei den Frauen ist es stressbedingt häufig die Entspannungsphase, die zu Herzschwächebeschwerden führen kann. Die Medikamente, die sie bekommen, sind absolut perfekt. Zum einen der Beta-Blocker, der den Stress bei ihnen etwas reduziert, auch für das Herz. Und dieses neue Medikament des Jardians ist ein sehr gutes Medikament, oder auch diese gesamte Stoffgruppe ist gut geeignet für diese diastolische Herzschwäche.
Diastolisch heißt?
Diastolisch heißt, also wir haben wie gesagt die Anspannungsphase des Herzens und die Entspannungsphase, also für die Entspannungsphase, um diese Herzschwäche zu machen. Das ist ja so, dass die Frauen sich dann auch am Herzen nicht entspannen können. Da ist es ein sehr gutes Medikament. Sie haben tatsächlich recht, die Herzkranzgefäße füllen sich in dieser Entspannungsphase des Herzens. Trotzdem ist die Quote an Herzinfarkten quasi null bei dieser diastolischen Herzschwäche. Also davor müssen Sie eigentlich keine Angst haben. Vielleicht haben Sie aber auch noch andere Risikofaktoren, die Herz-Kranzgefäßerkrankungen begünstigen würden.
Aus Ettlingen kommt eine Frage von Bessel. Ich habe eine Frage an die Herzchirurgin. Ich muss diesen Monat zur Verödungsbehandlung bei Vorhofflimmern. Was genau wird denn da gemacht, Professorin Sandra Eifert? Das betrifft sicherlich auch viele andere. Vielleicht können Sie es kurz erklären.
Also die sogenannte Katheterablation, die Verödung von bestimmten Reizleitungsbahnen bei Vorhofflimmern, ist die Therapieoption Nummer 1, also ist die Therapie der ersten Wahl. Und dabei werden auf verschiedene mögliche Weisen diese Reizleitungsbahnen, die das Vorhofflimmern auslösen, verödet. Das kann man über Kälte machen, das kann man thermisch machen, das kann man über Radiofrequenzwellen machen. Und man muss zunächst einmal über eine bestimmte Ortung gucken, an welcher Stelle des Herzens das Vorhofflimmern in diesem Fall ausgelöst werden, aber sonst auch andere Rhythmusstörungen. Und da kann man das genau an dieser spezifischen Stelle behandeln.
Ist es eine größere OP oder ist es?
Das ist wie eine Art Herzkatheter. Also man geht mit über die Leiste, meistens über den Herzkatheter in das Herz hinein und weiß ja dann genau, wo die auslösende Stelle dieser spezifischen Rhythmusstörung ist. Und dort wird dann diese Behandlung lokal genau platziert durchgeführt.
Also alles Gute dafür. Jetzt wollten wir darüber sprechen, warum hat die Mund- und Zahnpflege Einfluss aufs Herz? Das mag so manche überraschen.
Das ist ein ganz interessantes Thema. Also wir sehen ja gerade in der Herzchirurgie viele Patienten, die eine Entzündung der Herzklappen haben, eine Endokarditis. Und die hat ihre Ursache größtenteils bei Erregern, die aus dem Nasenrachenraum kommen.
Wie kommt denn das?
Tja, das kommt daher, dass diese Erreger über das Blut eben an die Herzklappen gelangen. Und damit entwickelt sich unter Umständen eine Entzündung in diesem Bereich. Und deswegen ist das so ganz wichtig. Auch bei entzündlichen Erkrankungen des Herzmuskels gibt es manchmal in den Zahnfleischtaschen bestimmte Erreger, die dann auch wieder das Herz schwer angreifen können. Bei der Endokarditis ist es ja so, dass wir die Klappen dann zumeist ersetzen müssen, weil sie eben von der Entzündung aufgefuttert werden.
Entzündung bei Zähnen denke ich gleich an Parodontitis, sowas ist das
wahrscheinlich, oder? Parodontitis ist das auch, genau, ist das ganz besonders. Also um die geht es vorrangig bei diesem Thema und bei diesem Zusammenhang. Und da gibt es wirklich eine Menge wissenschaftlicher Untersuchungen. Also das ist hochspannend, gerade die Zahnfleischtaschen sind manchmal Reservoir für bestimmte Erreger. Und deswegen ist das so ganz wichtig, die Zähne und den Mundraum gut zu pflegen.
Und auch diesen Zusammenhang zu erkennen, darum zu wissen, wer da Probleme hat, dann wirklich einfach mal drauf gucken. Vielleicht können Sie uns jetzt noch so ein kleines Fazit geben, wie wir unserem Herzen was Gutes tun. Was ist da wichtig?
Es uns gut gehen lassen ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Entspannt zu sein, Stress zu reduzieren. Also wir hatten es ja vorhin schon mal gesagt, vor allem für die Frauen gilt das, aber natürlich auch für die Männer. Weniger Stress, weniger Perfektionismus und mehr Entspannung. Aggression angehen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das war für die Frauen häufig tabuisiert. Seien Sie mutig, stehen Sie dazu und gehen Sie zum Kickboxen.
Okay, also alle Energien rauslassen. Was haben Sie denn schon Gutes getan heute für Ihr Herz?
Also tatsächlich habe ich heute noch nicht so viel getan. Ich hatte ein wunderbares Frühstück. Wenn ich es schaffe, laufe ich mindestens 10.000 Schritte am Tag. Das mache ich aber auch nicht jeden Tag. Ich gehe gern schwimmen, gehe zum Feldenkreistraining und das tut mir sehr gut und umgebe mich mit Menschen, die mir wohlgesonnen sind und die ich gerne um mich habe.
Dann herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1, Leute.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.